Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate in dieser Woche. Das ist der 30. August. Wir zeichnen um kurz vor 10 Uhr auf. Und bei mir in der neuen Folge sind wieder, wie in der letzten Woche, Lisa Marx. Hallo Lisa.
Hallo.
Und Ruben Bartke. Hallo Ruben.
Ja, hallo. Guten Morgen.
Also wir sind aufgeteilt in das Team Essen mit Ruben, im Team Berlin mit Lisa. Schön, dass ihr da seid. Und jeder von euch und von uns hat auch ein schönes Thema für diese Woche mitgebracht. Wir gucken natürlich wieder wie immer zurück auf die Geschehnisse im Energiemarkt der letzten Tage, gucken auf unsere Berichterstattung, was waren so die Highlights, und ja, wir haben auch durchaus ein paar schwierige Themen mitgebracht.
Wir sind nerdig unterwegs heute, kann man, glaube ich, ein bisschen spoilern.
Ja, also genau. Aber dann machen wir keinen großen Spannungsbogen, steigen ein, und wir merken gleich, dass es schwierig wird, denn wir reden erneut über eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, also der zentrale Rechtsrahmen für den ganzen Energiesektor. Das Energiewirtschaftsgesetz wird immer wieder und regelmäßig novelliert. Die letzte Novelle liegt noch gar nicht so lange zurück. Aber es tut sich halt auch unheimlich viel im Energiemarkt. Deshalb gibt es auch ständig neue rechtliche Anpassungen. Jetzt liegt wieder ein neuer Referentenentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium auf dem Tisch. Der ging diese Woche in die Verbändeanhörung, die dann Stellung nehmen können zu den verschiedenen Themen. Grundsätzlich setzt der Entwurf, der neue Referentenentwurf oder die neue Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, so wie es angedacht ist, ein Entwurf der europäischen Strommarktrichtlinie jetzt in nationales Recht um. Es werden aber unterschiedlichste Themen adressiert. Lisa, du hast dir den Referentenentwurf angeguckt. Was sind die Kernpunkte?
Ja, es geht zuallererst mal sehr stark um die Stärkung der Verbraucherrechte beziehungsweise auch um die Stärkung des Verbraucherschutzes. Das ENBG soll eigentlich mehr oder weniger die Lehren aus der Energiediscounter-Pleitewelle in den letzten Jahren in nationales Recht umsetzen. Und hier geht es ganz stark um Absicherungspflichten bei Energielieferanten. Das ist mal der erste Punkt. Also die müssen künftig deutlich stärker dafür sorgen, das Risiko von Preisschwankungen an den Großhandelsmärkten abzufedern, und zwar, dass sich diese Preisschwankungen nicht mehr auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit ihrer Kundenverträge auswirken, weil das war ja das große Problem, dass sehr, sehr viele VerbraucherInnen im Rahmen der Pleitewelle aufgrund dieser kurzfristigen Beschaffungsstrategie vieler Discounter einfach dann in die Grundversorgung gefallen sind oder auch erstmal überhaupt nicht wussten, wie es jetzt weitergeht. Und hier sieht einfach die EU vor, dass man wirklich deutlich stärker die VerbraucherInnen schützt. Und hier sieht das ENWG einfach deutliche Verschärfungen vor. Es geht eben auch darum, wirklich zu diesen Absicherungsstrategien, die entwickelt werden sollen, sollen auch Maßnahmen entwickelt werden von den Energielieferanten, die wirklich auch den Ausfall der Kundenbelieferung vermeiden. Und im Rahmen dessen wird auch der B-Netz A eine weitere Rolle zugedacht. Die ist nämlich berechtigt, diese Absicherungsstrategien wirklich einzusehen und auch hier konkrete Anpassungen zu verlangen. Also dass es wirklich auch überwacht wird, was ja ein wichtiger, guter Schritt ist.
Ja. Das ist ja ein total wichtiges Instrument letztendlich, aber ein Instrument, das ja vor allem aus der Erfordernis kommt und aus den Lehren, die es während der Energiekrise gab, was du ja gerade schon gesagt hast. Also viele Energievertriebe oder einzelne, sagen wir es mal so, manche Energievertriebe haben sehr kurzfristig Energiemengen beschafft, um ihre Kunden zu versorgen. Und wir haben ja gerade während der Energiekrise explodierende Preise gesehen, gerade im kurzfristigen Energiehandel sehr hohe Preise, sowohl bei Strom als auch bei Gas. Und die waren dann schlichtweg nicht mehr in der Lage, noch vernünftige Preise anzubieten, konnten sich selber nicht mehr leisten, dann diese Energiemengen einzukaufen und haben dann schlicht die Versorgung eingestellt. Und viele Kunden hatten dann ein totales Problem, weil sie in die damals dann sehr, sehr teure Grundversorgung gefallen sind. Auch andere Versorger wollten ja in dieser Phase gar keine neuen Kunden mehr haben. Das war ja irgendwie eine total umgedrehte Situation. Normalerweise sind Vertriebe natürlich immer auf der Suche nach neuen Kunden. In der Hochphase der Energiekrise haben eigentlich alle abgeblockt, wollten keine neuen Kunden mehr haben, weil die Energiebeschaffung für neue Kunden wahnsinnig teuer war. Und jetzt sieht man im Prinzip mit der neuen Regelung die Konsequenzen daraus, dem entgegenzuwirken.
Ja, und daran, genau darum heißt es eben auch in diesem Referentenentwurf, dass eben auch so durch diese neuen Absicherungspflichten wirklich auch die Liquidität an den Kurzfristmärkten gegeben oder gesichert werden soll. Weil ja, es gab ja eine massive Konsolidierung im Markt und ja, also auch hier geht es einfach darum, die Liquidität zu sichern. Ein weiterer Punkt, um diesen Liquiditätsengpässen vorzubeugen und Verbraucherinnen zu schützen, ist, dass Versorger, die mehr als 200.000 Letztverbraucher versorgen, verpflichtet sind, künftig auch immer einen Festpreistarif anzubieten, inklusive einer Mindestvertragslaufzeit. Die soll dann bei 12 Monaten liegen und in dieser Zeit ist es nicht möglich für den Energielieferanten einseitig den Vertrag zu ändern oder gar zu beenden, also zu kündigen. Und das spielt genau darauf an, Chris, was du gesagt hast, eben, dass Kunden nicht auf einmal in der sehr, sehr teuren Grundversorgung landen. Ich meine, ja, die Energiekrise ist größtenteils überstanden, aber man möchte einfach so ein Chaos am Markt vermeiden, dass einfach ja, herrenlose Kunden am Markt sind, die dann erstmal neu verteilt werden müssen, weil das ja auch für die Versorger, die Grundversorgung anbieten und anbieten müssen, einfach ja auch eine Herausforderung war und auch wieder werden könnte. Also ich meine, die Märkte sind nach wie vor volatil. Das kann auch nochmal passieren. Von dem her möchte man hier, wie gesagt, deutlich stärker die Verbraucherinnen schützen. Und ja, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Spannender Punkt ist das mit den Festpreistarifen, weil es gibt ja bisher einige Anbieter, die ja, meines Wissens nach eben sich auf diese dynamischen Tarife spezialisiert haben und eben auch entsprechend nur solche haben. Für die würde das jetzt im Prinzip eine Neuerung mitbringen. Das ist ja etwas, was die gar nicht anbieten wollen, also nicht deren Geschäftsmodell. Die sagen, wir bieten flexible Tarife an, die sich an Börsenpreisen orientieren. Wenn man das jetzt weiterdenkt, was du gerade gesagt hast, Lisa, würde das ja eigentlich bedeuten, dass die dann künftig auch einen Festpreis vorhalten müssen.
Ich würde an der Stelle sogar noch einen Schritt weiter gehen. Diese Unternehmen müssen ihre komplette Beschaffungsstrategie anpassen. Denn wenn ich dich richtig verstanden habe, Lisa, dann funktioniert das, was Tibber und Co. aktuell machen, dann so ja nicht mehr ganz, zumindest nicht komplett, denn deren Geschäftsmodell sieht ja vor, dass sie komplett kurzfristig einkaufen. Und genau da setzt ja die NWG-Novelle, wenn ich dich richtig verstanden habe, an und schreibt ihnen vor, dass sie künftig langfristiger beschaffen müssen, beziehungsweise diese Mengen langfristiger vorhalten müssen.
Ja, also wie gesagt, dieser Passus zielt einfach sehr, sehr stark auf den Verbraucherschutz ab und es soll einfach Kundinnen möglich sein, zwischen festen Tarifen und aber dynamischen Tarifen wechseln zu können. Und ja, ich gebe euch da vollkommen recht, mich hat das tatsächlich auch etwas irritiert. Also ich sehe natürlich vollkommen diese Konsequenzen aus diesen Pleiten, die wir hatten und was das mit dem Markt gemacht hat und dass es einfach unglaublich schwierig zu handeln war. Aber gleichzeitig hören wir auch aus politischer Richtung immer wieder, wir brauchen mehr Flexibilität, wir brauchen Anreize, dass Leute sich auch wirklich netzdienlich oder zumindest flexibel verhalten mit ihrem Verbrauch. Und dafür sollten ja eben genau diese dynamischen Tarife ein Anreiz sein. Also ja, ich bin auch darüber gestolpert, aber ich sehe natürlich, dass es einfach Lehren aus einer sehr turbulenten Vergangenheit sind und man hier einfach wirklich für Sicherheit sorgen will. Und ich meine, wie dann genau Flexibilitäten in Zukunft angereizt werden können, ist die andere Frage. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend werden. Vielleicht sollten wir dazu tatsächlich auch mal mit genau diesen Anbietern sprechen, wie die das denn einschätzen.
Die müssen natürlich auch erstmal über die 200.000 Kunden kommen, weil das ist ja die Mindestvoraussetzung, dass das dann entsprechend gilt. Die dynamischen Tarife bleiben natürlich da, aber gerade für die, die sich darauf spezialisiert haben, gibt es halt eine Pflicht, dann eben andere Tarife auch anzubieten. Interessant. Aber die ENWG-Novelle hat natürlich auch noch andere Themen auf dem Zettel. Auch da geht es teilweise um Verbraucherrechte, zum Beispiel bei den Energiegemeinschaften. Was steckt da drin?
Genau, also wie gesagt, für die Energielieferanten werden die Pflichten ja verschärft. Lockerungen gibt es tatsächlich für Energiegemeinschaften. Das zielt auf das Energiesharing ab. Das soll nämlich aufgewertet werden. Also Energiesharing ist ja grundsätzlich mal, wenn Privatpersonen zum Beispiel aus ihrer Dach-PV-Anlage überschüssigen Strom mit Nachbarn teilen wollen und den mehr oder weniger mit Nachbarn an Nachbarn verkaufen wollen. Nachbar bedeutet hier nicht, dass man wirklich unmittelbar nebeneinander wohnen muss. Man darf auch ein paar Kilometer entfernt sein. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit des Energiesharings schon über die RED 2 und 3 in Deutschland. Also es wurde schon formal umgesetzt in nationales Recht. Allerdings wurde jetzt nochmal einfach dieser Begriff des Sharings näher definiert über das ENWG im Referentenentwurf, beziehungsweise es wurde näher definiert, was für diese Gemeinschaften, welche Privilegien die haben können. Nämlich, sie sind von den sogenannten Versorgerpflichten ausgenommen, was natürlich eine wahnsinnig bürokratische Erleichterung ist, im Sinne dessen, dass diese Versorgerpflichten nämlich beinhalten würden, Meldungen an die BNetzA vorzunehmen. Das betrifft Abrechnungen, das betrifft Stromkennzeichnung. Also man ist hier mit wahnsinnig vielen Pflichten konfrontiert, wenn man eben Versorger ist eigentlich. Aber Energiegemeinschaften sind davon ausgenommen, zumindest bis zu bestimmten Bagatellgrenzen. Also bei Einfamilienhäusern oder Einzelhaushalten liegt die Bagatellgrenze bei knapp 11 kW installierter Leistung. Bei Mehrfamilienhaus sind es 50 kW. Und genau, das macht natürlich diese Sharing-Gemeinschaften einfach attraktiver. Und ja, wie allerdings das Sharing ganz genau aussehen soll, ist noch nicht näher definiert. Darüber sagt der Entwurf nichts. Das fehlt noch, das muss noch ausgearbeitet werden. Aber auch in den letzten Monaten gab es ja hier immer mal wieder auch Vorschläge schon aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Also auch hier bleibt es tatsächlich sehr spannend, was passieren wird. Und ja.
Jetzt kann man, glaube ich, festhalten, wenn man in den Markt reinschaut, dass Energiesharing oder Energy Sharing bislang ja keine große Rolle im deutschen Markt spielt. Das sind andere Länder in Europa teilweise schon ein bisschen weiter. Was glaubst du denn, Lisa? Ist das jetzt so etwas, was dieses Marktsegment nachhaltig beleben könnte? Gibt es da vielleicht auch schon Reaktionen zu? Also es gibt ja sicherlich auch Anbieter, die auf genau dieses Marktsegment schielen. Ist da schon Jubel zu vernehmen oder andere Reaktionen?
Also da muss ich leider enttäuschen, Ruben. Insgesamt waren natürlich die Reaktionen noch sehr, sehr verhalten. Also bisher hat sich niemand wirklich dazu positioniert. Ich meine, das ist auch mal wieder ein Gesetzestext mit über 120 Seiten. Da muss man sich auch erstmal durchwühlen. Also der Einzige, der erstmal vorsichtig reagiert hat, war der BDEW. Der ist jetzt nicht aufs Energy Sharing eingegangen. Aber ja, ich denke, wir werden hier auf jeden Fall noch mehr hören. Aber wie gesagt, bisher ist dieses Segment einfach sehr, sehr schwammig noch. Also wie gesagt, es gab ja verschiedene Vorschläge auch immer mal wieder auf der Bundesebene, Bundespolitikebene. Aber wie konkret das jetzt aussehen soll, die ENWG-Novelle könnte hier ein erster Schritt sein. Aber ich glaube, Näheres muss dann einfach die Bundesregierung vorlegen. Und da werden wir sehen, ob nach der Sommerpause was kommt. Angekündigt war das mal, aber ja, mit den Zeitplänen hat es die Ampel ja nicht immer so.
120 Seiten, umfassend. Du hast jetzt ein, zwei Themen rausgegriffen. Vielleicht kannst du uns mal kurz mitgeben, was sonst noch so drinsteckt. Über das ein oder andere Thema werden wir hier in den nächsten Wochen sicherlich noch weiterreden.
Ja, vielleicht waren es sogar mehr als 120 Seiten. Ich bin mir nicht mehr sicher, Chris. Aber darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Genau, es gibt natürlich noch einen Passus, der die Netzbetreiber, vor allem auch die Übertragungsnetze betrifft. Also hier sind neue Informationspflichten vorgesehen für zum Netzanschluss. Das zielt natürlich ganz klar darauf ab, dass Erneuerbare einfach schneller ausgebaut werden sollen und dementsprechend halt auch schneller angeschlossen werden sollen. Sonst fließt halt kein Strom. Und genau auch auf diesen zügigen Ausbau der Netze zielt eben auch die Erweiterung des Bundesbedarfsplans um satte 60 Netzausbauvorhaben ein. 8 Netzausbauvorhaben sollen zudem auch noch geändert werden. Genau, also auch hier kommt einiges auf die Übertragungsnetzbetreiber zu. Genau, aber der Netzausbau ist jetzt auch nichts Neues und ich glaube uns allen und auch unseren HörerInnen ist klar, dass hier einiges passieren muss und ja, von dem her war das, glaube ich, keine große Überraschung, sondern einfach ein notwendiges Mittel.
Okay, dann haben wir an einigen Stellen ein bisschen mehr Klarheit, höre ich so raus, was bislang ja noch überhaupt nicht vorgekommen ist, was aber im politischen Raum sozusagen aktuell den Elefanten darstellt, das ist die die Kraftwerksstrategie. Gibt es dazu irgendwelche Inhalte, die du der NWG-Novelle entnehmen kannst?
Nee, leider nicht, beziehungsweise vielleicht auch Gott sei Dank, sonst hätte ich mich ja doch noch mehr Wust kämpfen müssen. Das ist Teil tatsächlich eines komplett eigenen Gesetzgebungsverfahrens, aber da hat Chris noch mal stärker gewühlt und sich auch umgehört in der Branche.
Ja, also da hatten wir ja Anfang Juli erste Eckpunkte für ein künftiges Kraftwerkssicherheitsgesetz. Das ist der Rahmen, in dem künftig die Erzeugung erstmal übergangsweise neu geregelt werden soll. Ein Gesetz, das den Aufbau von Wasserstoffkraftwerken oder wasserstofffähigen Kraftwerken entsprechend anreizen soll. Gucken wir nochmal ganz kurz zurück. Ende Juli ist ja schon wieder Anfang Juli ein bisschen zurück. Waren die Ferien dazwischen? Der eine oder andere hat es vielleicht vergessen, der sich nicht ganz so intensiv damit beschäftigt. Also diese Kraftwerksstrategie soll den Aufbau künftiger Kraftwerke anreizen und da sind verschiedene Blöcke vorgesehen. Wir haben also einmal einen Block wasserstofffähige Kraftwerke. Was heißt das? Also da wird 5000 MW sollen ausgeschrieben werden an Kraftwerksleistungen. Das werden erstmal Gaskraftwerke, die aber dafür vorbereitet sind, künftig Wasserstoff einzusetzen, zu verbrennen, dann auch zu 100% zu verbrennen. Das soll nach dem 8. Jahr der Betriebsdauer dann passieren. Gibt es eine klare Perspektive, erst Gas, dann Wasserstoff. Dann gibt es neu waren reine Gaskraftwerke. Das war vorher nicht so vorgesehen. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte eigentlich ein reines Klimaschutzinstrument damit auf den Weg bringen. Die EU-Kommission hat aber gesagt, na, es geht ja auch um Versorgungssicherheit. Kommen erstmal 5000 MW reine Gaskraftwerke und dann gibt es noch zwei kleinere Segmente. Einmal im Prinzip sowas wie so ein Technologietest, dann geht es um 500 MW, also das ist deutlich weniger. Das sind dann vielleicht so ein, zwei, vielleicht drei Anlagen, die direkt mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Die gibt es bisher am Markt eigentlich noch nicht so richtig. Die Anlagenhersteller haben sich als Ziel gesetzt, 2030 genau diese Turbinen auf den Markt zu bringen. Da soll jetzt hier im kleinen Stil ein neuer Test kommen. Und auch nochmal neu mit reingekommen ist, dass bestehende Gaskraftwerke umgerüstet werden sollen. Und da hat sich jetzt erstmal unsere Kollegin Stefanie Dirks in der Branche umgehört. Und hat da nochmal nachgehört, naja, wie ist eigentlich so das Interesse an diesen verschiedenen Segmenten? Weil das, was wir bisher immer gehört hatten, war Wasserstoff-ready, ja, da gibt es einige. Da gibt es RWE, da gibt es die LEAG, da gibt es Stärk Iconi, auch kleinere wie NRW oder Trianel, die da Interesse zeigen, die in den Markt, in das Segment reingehen wollen. Aber was ist eigentlich zum Beispiel mit dieser Umrüstung bestehender Gaskraftwerke? Und da hat Stefanie ja deutliche Zurückhaltung gespürt, vielleicht sogar fast auch sagen Ablehnung, denn Argumente sind einerseits total nachvollziehbar, es bringt eigentlich nichts für die Versorgungssicherheit, weil in diesem Segment kommen keine neuen Kraftwerke dazu und das ist ja eigentlich die Idee, es sollen ja neue Kraftwerke sein, ja, es soll auch Klimaschutz betrieben werden, aber auch da ist der Punkt, wir rüsten also bestehende Gaskraftwerke um. Das wird uns auch einiges kosten, weil auch das ist noch Neuland. Soweit wir wissen, gibt es da bisher erst ein Projekt in Frankreich, das entsprechend umgesetzt worden ist. Ansonsten, wenn Wasserstoff in bestehenden Gaskraftwerken eingesetzt worden ist, dann war es immer eine Mitverbrennung, also keine 100% Umstellung. Also die Betreiber gehen davon aus, sie müssen so ordentlich Geld für in die Hand nehmen. Und sie sagen halt, naja, die Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff bringt jetzt auch nicht die riesige CO2-Einsparung. Also ja, klar, sie bringt eine, aber die Idee bei der Kraftwerksstrategie ist ja eigentlich, dass die Kohlekraftwerke aus dem Markt gehen sollen und die produzieren natürlich enorme Mengen CO2. Also da gibt es durchaus eine gewisse Zurückhaltung. Grundsätzlich stellt sich natürlich auch die Frage, wie gehen die interessierten Kraftwerksbetreiber oder Projektplaner eigentlich damit um, dass es jetzt auch einen Block für reine Gaskraftwerke geben soll. Der ist in der ganzen rechtlichen Ausgestaltung noch nicht so weit, weil sich das Bundeswirtschaftsministerium immer auf die Wasserstoff-Ready-Kraftwerke fokussiert hatte. Das wird sicherlich auch die erste größere Ausschreibungsblock sein, der da kommt, aber es kommen halt auch reine Gaskraftwerke, also sehen wir dann plötzlich kein Interesse mehr an dem ersten Block, weil die Unternehmen sagen, nur ja, Gaskraftwerke kennen wir, die sind am Markt verfügbar, da kennen wir uns mit aus. Nehmen wir die erstmal, wird auch sicherlich eine durchaus spannende Frage. Und da haben wir in der nächsten Woche auch nochmal eine schöne Gelegenheit, dem Thema nachzugehen, weil wir haben am Donnerstag, 6.9. um 15 Uhr einen Digital-Talk genau zum Thema Kraftwerksstrategie beziehungsweise jetzt eben Kraftwerkssicherheitsgesetz, unter anderem mit Vertretern von ENBW und der LEAG, zwei große Kraftwerksbetreiber. Da werden wir in diese Themen sicherlich nochmal vertieft einsteigen.
Jetzt geht es um die Finanzierungssicherheit bei den Gaskraftwerken und auch hier, es wirkt relativ, von außen betrachtet relativ chaotisch, wie du schon angesprochen hast. Ja, ist dann am anderen Segment überhaupt noch Interesse. Die Kraftwerkstrategie wiederum bringt ja auch nach wie vor einige Unsicherheiten mit Blick auf die Finanzierung. Also das hatten wir ja letzte Woche schon ein bisschen anklingen lassen. Tatsächlich, glaube ich, hast du dich da jetzt nochmal umgehört. Was ist denn jetzt so irritierend? Ist das Geld einfach nicht mehr vorhanden? Oder wie wird das denn jetzt eingeschätzt? Was ist da los?
Ja, wir haben ja letzte Woche schon gerätselt. Hintergrund ist, dass die Kraftwerksstrategie oder die künftigen Kraftwerke aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden sollen. Dem fehlen große Milliardenbeträge, da das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dieser Fonds, der ist nicht sattelfest aufgestellt. Deshalb ist er deutlich geschrumpft. Die Finanzierung vieler Programme aus dem Klima- und Transformationsfonds ist jetzt ein Stück weit wackelig. Und das war es beim ersten Blick auch mit Blick auf die Kraftwerksstrategie. Also im Jahr 2024 gab es da schon einen ersten Haushaltsplan, der sah Mittel aus dem Haushalt im Umfang von rund 7,5 Milliarden Euro vor. Das war dann schon mal deutlich weniger, was irgendwann mal auf dem Zettel stand. Da ging man eher von 15 bis 20 Milliarden Euro aus. Im Haushalt 25 waren dann aber plötzlich nur noch 250.000 Euro vorgesehen für das Jahr 2025. Das ist halt, glaube ich, auch für völlig unstreitbar, dass da noch keine großen Gelder anfallen. Das war dann auch die Argumentation, weil wir erstmal nachgefragt haben. Wir haben gesagt, okay, also im Haushalt 24, da waren noch Milliardenbeträge vorgesehen, die sind im Haushalt 25 einfach nicht mehr aufgelistet. Es gibt eine Tabelle, die tauchte dann nicht mehr auf. Und das hat durchaus auch für eine gewisse Unruhe im Markt gesorgt. Der eine oder andere hat gesagt, was soll uns das jetzt eigentlich bedeuten? Und wir haben nachgefragt, wir haben die erste Antwort, die wir jetzt eigentlich ja regelmäßig gekriegt haben, die auch durchaus schon irgendwo zu lesen war, war einfach der Hinweis darauf, naja, die Kraftwerke werden nicht vor 2028, 2029 entstehen, die werden dann auch erst in Betrieb gehen und dann gibt es auch erst die relevanten Auszahlungsbeträge, deshalb haben wir da noch so ein Stück weit Zeit. Klingt schlüssig, stimmt aber vielleicht nicht ganz, weil wenn man mal ins Haushaltsrecht reinguckt, was wir sonst nicht machen und was wir auf Hinweis dann aber trotzdem getan haben, da gibt es eine Bundeshaushaltsordnung, Paragraph 38, da steht drin, wenn also eine Fördermaßnahme des Bundes künftige Regierung dazu verpflichtet, Geldbeträge auszuzahlen, dann muss das auch geregelt werden. Dann muss das im Haushaltsplan drinstehen. Und das war eben jetzt so erkennbar im Haushaltsplan 25 nicht mehr der Fall. Und der eine oder andere hat sich dann tatsächlich Sorge gemacht, was wird aus der Kraftwerksstrategie oder wird überhaupt noch was aus der Kraftwerksstrategie? Wir erinnern uns auch, wir haben hier schon drüber gesprochen, in der FDP zum Beispiel gibt es ja durchaus Zweifel, ob man dieses Einzelinstrument, dieses Sonderförderinstrument für ganz bestimmte Technologien wirklich braucht. Und ja, wir haben dann nochmal da weiter nachgehakt. Auch Juristen haben uns übrigens bestätigt, dass dem eigentlich so sein sollte. Und wir haben uns da weiter schlau gemacht dazu und haben dann auch nochmal bei Haushaltspolitikern nachgefragt. Da kam dann eine Antwort, die mir gesagt hat, die Mittel waren ja 24 schon mal aufgelistet. 2025 gibt es jetzt keine neuen Verpflichtungen. Deshalb könnte man die da wohl außen vor lassen. Also viele unterschiedliche Antworten eigentlich. Ich habe das gesammelte Werk dann nochmal ans Bundeswirtschaftsministerium gerichtet und da kam dann auch nochmal eine neue Antwort.
Ja, aber das klingt ja jetzt ein bisschen so wie, ja, passt eigentlich alles, Wirbel umsonst. Ist es denn so? Ist damit alles, blöd gesagt, easy peasy, ja, muss man nicht mehr erwähnen, ist alles gesichert, ja.
Jein, also ich glaube, wenn man jetzt einfach das annimmt, was wir von Haushaltspolitikern hören oder eben auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium, denn dort war die offizielle Antwort jetzt eigentlich nochmal ein ganz neuer Verweis. Es gibt ja noch gar kein neues Gesetz zur Kraftwerkssicherheitsstrategie. Also hat die ganze Fördermaßnahme auch noch gar keine Etatreife und muss noch nicht geregelt werden. Auch dem kann man eigentlich folgen. Man fragt sich wohl trotzdem, warum war es dann 2024, als es auch noch kein Gesetz gab, im Haushaltsplan so detailliert aufgeschlüsselt. Auch noch ein Hinweis ist, also in Kürze soll jetzt endlich mal die Konsultation starten zu dem Gesetz. Also soll tatsächlich dann mal ein Entwurf auf dem Tisch liegen, über den sich dann die verschiedenen Stakeholder auch austauschen können und sich noch mit eigenen Ideen einbringen können. Und darin soll es eine neue Kostenschätzung geben, weil, ich habe ja gerade vorhin gesagt, 5000 MW reine Gaskraftwerke, das ist ein komplett neuer Block, der auch einzeln nochmal geregelt werden muss. Der ist jetzt wahrscheinlich vielleicht in dem ersten Gesetzgebungsvorschlag gar nicht detailliert ausgeführt. Also gibt es nochmal eine neue Kostenschätzung. Reden wir vielleicht auch über neue Geldbeträge. Wäre auch ein Hinweis, warum jetzt die künftigen Auszahlungen noch nicht im Haushaltsplan drinstehen. Und auch das könnte man so annehmen. Gab dann aber aus dem Umfeld des Bundeswirtschaftsministeriums auch nochmal einen Hinweis. Viele Fördertitel, die im Klima- und Transformationsfonds drinstehen, sind nicht in eigenen Gesetzen geregelt. Das wird bei der Kraftwerksstrategie aber eben der Fall sein. Und da gibt es dann nochmal andere Haushaltspflichten. Da hatte man also die Möglichkeit, Jahr für Jahr auch im Haushaltsplan festzuschreiben, was ausgegeben werden muss. Und man muss es angeblich eben in die Zukunft noch nicht so genau aufschreiben. Aber so ganz frei von Fragen ist der Bereich nicht. Es hat viele Fragen aufgeworfen. Man kann zumindest sagen, es gibt weiterhin die klare Absicht aus dem Bundeswirtschaftsministerium, jetzt in Kürze, das haben wir aber schon wirklich schon sehr, sehr oft gehört, jetzt was Konkretes vorzulegen. Da wartet die Branche immer noch drauf, weil eigentlich auch das, was wir im Juli dann endlich mal vor Augen hatten, waren auch nur Eckpunkte. Also es wird wirklich Zeit, dass es da konkret wird.
Ja, never ending story. Aber gäbe es denn auch andere Finanzierungsmöglichkeiten, also Finanzierungsalternativen, macht man sich darüber Gedanken oder sind die Beträge einfach so unendlich groß? Also ja, sind sie auf jeden Fall, dass es völlig uferlos wäre, da überhaupt drüber nachzudenken, wie man das alternativ finanzieren könnte.
Ja, ich glaube, man muss darüber nachdenken und es wird auch schon getan. Also einerseits ist vorgesehen oder gibt es zumindest Äußerungen, auch gerade aus dem Bundesfinanzministerium, dass die Fördermittel des KTF künftig ganz generell in den Haushalt überführt werden sollen, damit da eine stabile rechtliche Grundlage dauerhaft vorhanden ist. Anderer Hinweis, warum man sagen kann, naja, da wird schon auch drüber nachgedacht, gerade dieser Block reine Gaskraftwerke, der soll über eine Umlage finanziert werden. Und das ist eben tatsächlich dann der Punkt. Man könnte ja auch sagen, wir nehmen diese Unsicherheit dieser Haushaltsfinanzierung raus und machen das wie bei anderen Fördertiteln. Wir machen das über eine Umlage. Das ist zum Beispiel bei den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ja der Fall. Das war früher bei den erneuerbaren Energieanlagen über das EEG der Fall. Also man könnte eine neue Umlage dafür schaffen, aber wie gesagt, es kommt darauf an, über welches Fördervolumen wir dann da am Ende noch reden. 15 bis 20 Milliarden waren mal anberaumt. Wenn es in dieser Größenordnung bleiben würde, dann ist das natürlich auch deutlich sichtbar auf der Stromrechnung. Und um die Stromrechnung zu entlasten, wurde die EEG-Umlage ja gerade in den Haushalt überführt. Also genau der andere Weg, um da irgendwie deutlich mit einigen Cent auch von der Stromrechnung runterzukommen. Wenn man das jetzt auf dem anderen Weg gerade wieder draufgeben würde, ist vielleicht nicht das politisch beliebteste Mittel, käme wahrscheinlich in der Bevölkerung nicht so gut an. Und wir laufen ja nicht nur auf Landtagswahlen ganz aktuell zu, wir laufen auch im nächsten Herbst auf eine Bundestagswahl zu. Ist, glaube ich, nicht so ein richtiges Thema, an dem die Politik Spaß hat.
Hat fast ein bisschen auch was Kafkaeskes, wo Mittel hin und her geschoben werden. Und ja, also ist natürlich die Frage, wenn man Stromkunden entlasten will. Und auch das wird ja jetzt auch bei den Landtagswahlen ein großes Thema sein am Sonntag. Also ja, Verbraucherinnen, wir alle würden gerne entlastet werden, aber ja.
Schwieriges Thema, haben wir gleich zu Eingangsjahr schon so gespoilert.
Und ja.
Wir bleiben bei schwierigen Themen. Wir können da auch vielleicht schon mal ein kleines Stück spoilern. Wir hatten in dieser Woche Besuch des Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ein ausführliches Interview mit ihm geführt, das in der kommenden Woche erscheint, weil das Interview ist jetzt noch nicht autorisiert. Aber er hat uns in dem Gespräch deutlich gezeigt, was so die Agenda der Bundesnetzagentur ist, dass die prall gefüllt ist. Das dürfte den meisten Zuhörern und Hörern bekannt sein. Klar, jetzt aktuell stehen wir kurz vor der Genehmigung des Wasserstoffkernnetzes, was im Bereich der Bundesnetzagentur liegt. Eine neue Verteilung der regionalen Netzentgelte steht auf der Agenda. Auch da soll in Kürze ein Beschluss kommen. Die Bundesnetzagentur beschäftigt sich weiterhin intensiv mit der Beschleunigung der Genehmigungsverfahren bei den Stromnetzen. Und großer Brocken ist natürlich auch die neue Anreizregulierung. Die fällt jetzt komplett in die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vor einiger Zeit. Und Klaus Müller hatte diese Themen auch so ein bisschen nach Komplexität für seine Behörde aufgeführt. Und durchaus auch zu meiner Überraschung hat er das Thema Industrierabatte bei den Netzentgelten ganz am Schluss aufgeführt und mit der höchsten Komplexität und mit der Erwartung der schwierigsten Verhandlungen dann aufgeführt. Und da gibt es auch durchaus in dieser Woche aktuell Hinweise, über die wir auch schon sprechen können. Ruben, gibt es Hinweise? Ja, da gibt es eine deutliche Wehrhaftigkeit auch aus der betroffenen Industrie. Nehmen wir uns mal ganz kurz mit, worum geht es eigentlich bei den Industrierabatten ganz generell und wie sind da die ersten Stimmen?
Wie eingangs gesagt, es ist ein komplexes Thema. Es geht ganz grundsätzlich darum, dass energieintensive Industrie ein Privileg genießt, dass sie weniger Netzentgelte zahlen. Das sind die sogenannten individuellen Netzentgelte. Die werden individuell mit jedem Einzelunternehmen festgelegt, je nach Stromverbrauch. Warum ist das so? Was ist die Argumentation? Man sagt, Industrieunternehmen stützen mit ihrem Strombezugsverhalten eigentlich das Netz, weil sie a. sehr viel Energie abnehmen und sehr erwartbar. Da gibt es zwei Begriffe, die da eine Rolle spielen. Das ist die atypische Netznutzung. Das bezeichnet vor allem, dass Industriebetriebe dann auch Strom abnehmen, wenn andere, zum Beispiel Privatverbraucher, es nicht tun. Und der andere Begriff ist die Bandlastprivilegierung. Darunter ist zu verstehen, energieintensive Industrie nimmt sehr viel Energie ab und deswegen ist auch das sehr, sehr klar erwartbar im Verhalten. Und das wird so ein Stück weit privilegiert. Man muss aber dazu sagen, eigentlich ist das ja ein politisches Förderinstrument, um die Industrie bei den Netzkosten zu entlasten. Das heißt, diese Argumentation ist ein Stück weit hergeholt. In erster Linie, wenn wir uns ehrlich machen, ist es ein politisches Förderinstrument, um die Industrie zu entlasten. So, und jetzt muss man noch mal genauer hinschauen, und das haben viele Leute auch schon gemacht und gesagt, aber ist denn dieses Verhalten der Industrie tatsächlich netzentlastend? Ist es systemdienlich vor dem Hintergrund, dass wir immer mehr volatile Einspeiser haben? Und ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich, wenn man neutral drauf guckt, nicht mehr ganz der Fall. Das hat auch die Bundesnetzagentur so erkannt. Und jetzt muss man einen kleinen Exkurs eigentlich machen, weil das steht im Kontext mit dem Gericht, mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass die Bundesnetzagentur mehr politische Unabhängigkeit genießen soll. Und in diesem Zuge ist die Zuständigkeit für eben dieses Förderinstrument erst zur Bundesnetzagentur gekommen. Bisher geht es zurück auf eine politische Verordnung, die Stromnetzentgeltverordnung, diese Regelung. Und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs sagt jetzt eigentlich, Netzentgelte sind gar kein Instrument für politische Förderung. Das ist ein Bestandteil der Regulierung. Die Hoheit darüber hat die Regulierungsbehörde. So kommt es, dass die Bundesnetzagentur sich jetzt Gedanken darüber macht. Und um das Ganze noch zu verkomplizieren, ist die jetzige Regelung in der Stromnetzentgeltverordnung zeitlich befristet und läuft aus, wenn die Bundesnetzagentur nicht tätig wird. Also das ist nur der Hintergrund, um zu erklären, warum das Thema erstmal so dringlich und so komplex ist. Und wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was die Bundesnetzagentur eigentlich vorhat.
Darüber können wir dann wahrscheinlich auch einfach in der folgenden Woche nochmal intensiver sprechen. Ich glaube, ein erstes Papier dazu gab es ja auch schon mal vor einigen Wochen. grundsätzlich ist bei dem Thema, es ist natürlich eigentlich ja ein Instrument aus alten Zeiten, wo es eigentlich darum ging, gerade bei der Stromabnahme für so eine Verlässlichkeit zu sorgen. Ja, also man hat die Industrieunternehmen eher angereizt, eben sehr konstant Strom abzunehmen und dafür zu sorgen, eigentlich nicht flexibel zu agieren. Und das hat sich ja total gedreht. Also Absolut. Jetzt ist ja die Anforderung an Flexibilisierung ist total hoch. Das ist eigentlich das neue große Ding im Energiesektor, dass sich alle irgendwie möglichst flexibel verhalten sollten, sich an die aktuelle erneuerbaren Produktion dann auch anpassen zu können. Deshalb habe ich auch gesagt, überrascht, dass Bundesnetzagenturpräsident Müller das so als so extrem schwieriges Thema einschätzt. Das ist der Energieblick. Aus Industriesicht überrascht es natürlich nicht, weil du sagst, naja, also eigentlich, das ist halt einfach ein Förderinstrument, um die Industrie von hohen Stromkosten zu befreien. Und das heißt, wahrscheinlich wird es da auch einen großen Spagat geben, weil es ja sicherlich Industrieunternehmen gibt, die sagen, ja, wir können Flexibilität und das interessiert uns und wir sehen da auch Möglichkeiten, uns künftig A, im Sinne des Energiesystems einzubringen und B, vielleicht auch im Sinne unserer Stromkosten uns einzubringen. Aber es wird vermutlich auch Industrieunternehmen geben, die das nicht können. Und die werden wahrscheinlich auch darauf beharren, dass es da künftig eine gewisse Förderung gibt, die aber wahrscheinlich gar nicht in die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur fällt. Da muss sich dann der Gesetzgeber was einfallen lassen.
Also die Alarmglocken in der Industrie schrillen und es gab auch schon die ersten öffentlichen Äußerungen diesbezüglich, weil diese Flexibilisierung, die Bundesnetzagentur dann künftig stärker anreizen möchte, stößt bei einigen Betrieben auf Grenzen. Diese Diskussion wird uns aber sicherlich erhalten bleiben, denn die Festlegung der Bundesnetzagentur ist gerade mal gestartet. Also es gibt eigentlich erstmal nur einen ersten Aufschlag, wo die Bundesnetzagentur sagt, wir brauchen mehr Informationen, um dieses Thema eigentlich richtig angehen zu können. Und da stehen wir aktuell und es klären sich gerade die Fronten bei dem Thema, sehr interessant zu verfolgen. Und ich denke, das werden wir dann auch tun.
Du leitest bei Energate ja unsere ja seit kurzem neue Rubrik Markt und Industrie. Da gehört das Thema auch genau hin. Also wir werden von dir sicherlich in den nächsten Wochen dazu noch mehr hören.
Sehr gerne.
Zum Interview mit Klaus Müller hören wir dann in der nächsten Woche schon deutlich mehr. Wer sich für das Thema Kraftwerksstrategie interessiert, der kann gerne unserem Digital-Talk in der kommenden Woche folgen. Ich erinnere nochmal, Donnerstag 15 Uhr wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Talk. Das zeigen auch die bereits jetzt schon sehr, sehr hohen Anmeldungen. Das Interesse ist auf jeden Fall groß. Da freuen wir uns drüber. Ruben, Lisa, vielen Dank für diese Folge. Hat Spaß gemacht mit euch. Und wir hören uns gegebenenfalls in der nächsten Woche in ähnlicher oder vielleicht auch in anderer Runde wieder. Bis bald.
Sehr gerne. Bis dann.
Eine gute Restwoche noch. Schönes Wochenende.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.